Schönen guten Abend von meiner Seite. Schön, dass wir gesund hier gelandet sind. Das war gar nicht so einfach vorhin. Und wir sind dankbar, dass wir zur rechten Zeit da waren und dass vorhin, als uns eine Frau so Vorfahrt genommen hat, nicht passiert ist. Auch nicht selbst. Also einen Gott haben wir nicht. War gerade die Rede davon, was haben wir von Gott? In großen Dingen, in weltpolitischen, weltgeschichtlichen Dingen, aber auch in unseren persönlichen kleinen Dingen ist Gott da, ist er zuverlässig. Und so kann man ihn erfahren und dankbar sein. Also, ich sag's euch mal vorneweg, ich bin 70, jetzt bin ich 71, aber als der Vortrag entstand, voriges Jahr war ja Israel auch 70 und da war ich auch noch 70 und da habe ich gedacht, das bringt mich zum Nachdenken, was habe ich mit Israel gemeinsam, also das Alter etwa, in etwa. Und dann habe ich auch ein bisschen was erlebt, was die Geschichte Israels betrifft. Ich bin kein Fachmann, das sage ich gleich mal vorneweg, wenn ihr jetzt erwartet, dass ich fachlich sonst was bieten kann. Das kann ich nicht, aber ich habe einmal mit meiner Frau im Urlaub auf der Insel Rhodos, das ist auch schon wieder 21 Jahre her, da sind wir an so einem alten Hotel vorbeigelaufen, das war leer, das war eine alte Ruine eigentlich, also ziemlich runtergekommen. Und da stand aber ein Schild dran, hier im Hotel Drei Rosen wurde 1949 der Friedensvertrag zwischen Israel und den Syrern, den Ägyptern, den Jordaniern, Libanon geschlossen. Und da habe ich gedacht, Mann, du stehst hier vor einem historischen Gebäude. Und das ist mittlerweile auch wieder aufgewertet. Es ist mittlerweile so, dass dort ein Casino drin ist. Also wer mal in Rhodos ist, da in der Nähe vom Hafen, da, vielleicht steht die Tafel noch dran. Ja, und dann habe ich als junger Kerl 1967 mit knapp 20 Jahren miterlebt, also hier zu Hause miterlebt, am Rundfunk, Sechstagekrieg. Das waren so Ereignisse, an die ich mich noch ganz genau erinnere, weil das spektakulär war, weil das Unglaubliches, also ein unglaubliches Geschehen war. Ja, und da habe ich gedacht, 70 Jahre Israel, der moderne Staat, da kann man da eigentlich mal drüber nachdenken. Und die Quelle, die weitgehend ich verwendet habe hier für diesen Vortrag auch, ist Israel Netz, wer diese kleine Zeitung kennt von Pro. Die haben auf sehr prägnante Weise zusammengefasst die Ereignisse und das war eine gute Vorlage für manche dieser Punkte, die ich hier mit erwähne. Die Bilder, die ich zeigen will, die sind weitgehend aus dem Internet. Also die habe ich, manchmal habe ich die Quellen noch mit dran stehen und wo nicht, dann sage ich es auch, das ist Wikipedia. Ne? Ja, ich habe also eine Menge in meinem Leben, eine Menge Gnade erfahren, die Gnade der späten Geburt. Ich habe nicht den Krieg miterleben müssen. Das ist für mich, das ist ein Riesengeschenk, sage ich euch, wie es ist. Und wir alle, die ihr jünger seid, habt auch keinen Krieg erlebt bisher. Das ist auch eine Gnade. Ich habe 70 Jahre keinen Krieg erlebt, aber die DDR, naja, das war immerhin besser wie Krieg, viel besser, aber es war auch nicht immer fein. Ich habe aber erlebt, als ich so vielleicht 12 war, da war plötzlich der Frieden auf der Kippe. Da war die Kuba-Krise und ich kann mich noch gut erinnern, da waren wir auch nicht ganz so gut informiert, wie es heute mit den Medien ist. Aber Radio hatten wir auch und Westsender gab's und man konnte merken, das war eine Riesenspannung. Es stand die Welt vor einem dritten Weltkrieg. Und das ist glücklich ausgegangen und da bin ich auch ganz sehr dankbar und alle haben aufgeatmet damals. Dann habe ich miterlebt, das heißt, am Bildschirm, damals waren die so groß, hatten wir selber auch gar keinen, wie der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist. Das war auch eine tolle Sache. Also es sind unglaubliche Dinge. Geht mal ein bisschen zurück, mal so 500 Jahre zurück oder 300 oder so. Wenn das jemandem erzählt hättest, was wir alles erleben, die hätten gesagt, das kann nicht sein. Es sind unglaublich viele Sachen passiert. 89, den Mauerfall, da habe ich nie mehr dran geglaubt, dass ich das auch noch erleben werde. Das ist mittlerweile schon wieder 28 oder 29 Jahre her. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, 29 glaube ich. Und ja, da 89, da ist die ganze Welt umgekrempelt worden. Der ganze Europa ist umgekrempelt worden. Dann habe ich auch nicht nur eine Jahrhundertwende erlebt, vor einigen Jahren, sondern auch eine Jahrtausendwende. Wir hatten das Schöne. Also ihr, die später geboren sind, nicht, aber die da schon da waren, die haben es auch erlebt. Das sind alles Sachen, die sind gewaltig. Und das Größte von allem, das ist, wonach zig Generationen von Juden sich gesehnt haben, Jahrhunderte, Jahrtausende lang, gesehnt haben, wieder nach Hause zu gehen in ihr eigenes Land. Und auch das ist in meiner Lebenszeit passiert, wenngleich ich da auch nichts davon mitbekommen habe, da war ich erst ein halbes Jahr alt, etwa. Ja, und darum soll es heute gehen, um dieses große Ereignis, dass Israel als Volk wieder einen modernen Staat gegründet hat und in dem eigenen Land diesen Staat hat. Und das ist ein Wunder. Und wenn man sich damit befasst, kann man ja anders sagen, es ist genauso ein Wunder, wie auch die Wiedervereinigung letztlich ein Wunder war. Da kommen wir noch kurz drauf, wie die Bedingungen dazu gewesen sind. Die Juden waren in alle Welt zerstreut und bekommen ihren Staat. Und das nicht irgendwo, sondern genau wieder dort, wo sie vor Jahrtausenden schon gewohnt haben. Das Land, das Gott ihnen gegeben hatte. Sie waren damals vertrieben worden, das wissen wir alles aus dem Alten Testament, weil sie ihrem Gott ungehorsam waren, weil Gott dann letztlich einen Strich gezogen hat und Gericht geübt hat und sie sind verstreut worden in alle möglichen Länder dieser Welt. Das Volk nach über 2500 Jahren, denn wir müssen ja von der ersten Vertreibung ausgehen, das Volk nach so einer langen Zeit wieder zusammen kommt mit seiner gesamten Identität in das Land, das ihm einmal gehört hat, das ist einmalig. Die meisten Völker, die mal vertrieben worden sind, die haben sich assimiliert mit den anderen Einwohnern und sind dann sind dann verschwunden einfach. Propheten haben das über 2 Jahrtausende vorher bereits angekündigt, dass das einmal passieren wird. Und das ist auch passiert zu meiner Lebenszeit. Gott handelt in der Geschichte und das ist das Anliegen, warum ich überhaupt da, was mir wichtig war, dass Gott handelt mit seiner Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Und deswegen ist es sehr interessant. Das ist ein lebendiger Gott. Das ist kein Gott, der abstrakt irgendwelche Dinge macht, wie vielleicht in anderen Religionen, wo so abstrakte Sachen sind, sondern das ist ein Handeln in der Weltgeschichte, in der Politik über die Jahrhunderte. Manchmal passiert da jahrhundertelang nicht viel, so in dem Maße, wie wir es alle, aber dann kommt plötzlich so ein Moment, wo ganz viel passiert. Und der Gott der Bibel ist praktisch keine Idee, ich sage es schon, ist nicht abstrakt, sondern er ist nachprüfbar in der Geschichte. Wir können Gott beim Wort nehmen, indem wir die Geschichte analysieren. Nicht immer ist Gottes Handeln als solches erkennbar. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht immer das Interesse zeigen einmal oder vielleicht nicht immer so die Kenntnis haben, die Quellen haben. Aber das macht nichts. Es gibt immer auch Punkte, die man rekapitulieren kann, wo man dann nachschauen kann und feststellen kann, aha, das war so. Und es lohnt sich, und ich möchte euch Mut machen, es euch auch mit der aktuellen Weltgeschichte zu befassen. Ich möchte fast sagen Weltpolitik, weil die Geschichte entsteht aus Politik oder das kann man nicht voneinander trennen. Wie kann ich aber da einen Überblick kriegen, wenn ich nach Rom komme zum Beispiel, und will dann am Hauptbahnhof oder wo ich da im Zentrum bin, will mir einen Überblick über die Stadt verschaffen, das gelingt mir nicht. Das ist mit jeder anderen Stadt auch so. Ich muss einen Stadtplan kriegen, in der Hand nehmen und dann kann ich mir einen Überblick verschaffen, wo stehe ich und was ist noch rundherum los. Und dann habe ich mehr Durchblick. Und so ähnlich ist das auch in dieser Beurteilung der Geschichte, in der wir leben. Mir fehlt manchmal die Perspektive, aber wenn ich diese Perspektive bekomme, dann komme ich ins Staunen über Gott, wie er handelt und wie er richtig dran ist im Moment. Ja, im Moment handelt er in der Weltgeschichte mit Israel. Mit der Kenntnis von Gottes offenbarten Wort der Bibel werden wir in den Stand versetzt, bestimmte geschichtliche Ereignisse heilsgeschichtlich einzuordnen. Johannes Rau hat mal gesagt, das war der ehemalige Bundespräsident, man muss die Bibel und die Zeitung lesen. Man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Zugegeben, es ist nicht leicht, aus den Berichten und Nachrichten über den Staat Israel ein objektives Bild zu erhalten. Je nach Quelle, und die Quellen sind alle irgendwie subjektiv eingefärbt. Die sind nicht immer objektiv. Das ist, merkt man, kann man richtige Wut manchmal kriegen. Wie auch wir heute hier, nicht nur in DDR-Zeiten, sondern auch heute hier manchmal für dumm verkauft werden. Das ist schade. Ne? Aber wir sind ja mündige Menschen und wir machen uns selber ein Bild, indem wir eben verschiedene Quellen zu Rate ziehen. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind da auch nicht immer objektiv. Da denkt man, die müssten es eigentlich sein, aber selbst da merkt man, dass wenn man dann die Auswahl der Gesprächspartner hernimmt, diese da herzuzitieren, um irgendwas zu belegen, das sind manchmal solche Außenseiter, die man gar nicht kennt, aber sie passen eben in die Recherche. Es gibt auch regelrechte Israel-Fans, ich weiß nicht, ob bei euch welche da sind, so mit wehenden Fähnchen rumlaufen. Und ja, ich kenne da auch ein paar, sind total verklärt. Es gibt Israelis, die ihren Staat skeptisch gegenüberstehen. Das sind auch dann solche Gesprächspartner, die dann meistens ausgewählt werden, wenn mal ein Bericht gebracht wird. Da gibt es ganz Linke, da gibt es ganz Orthodoxe, man kann schon fast sagen, oder auch manche denken Rechte. Also ganz verschieden. Je nachdem, an wen man da gerät. Es gibt Palästinenser und arabische Bürger Israels, also israelische Araber, die ganz friedlich in Israel leben und die ein ganz objektives Bild zeichnen. Aber eins müssen wir wissen, wenn wir von Israel reden, es ist kein heiliger Staat in dem Sinne, dass die alle heilig sind, sondern es ist ein weltlicher, das ist ein säkularer Staat und kein Gottesstaat, noch nicht. Der Gott Israels scheint in der Politik Israels eigentlich keine wesentliche Rolle zu spielen. Und doch ist eines ganz sicher, Gott wacht über Israel. Gott lenkt die Geschichte seines Volkes so, dass er ganz sicher zu seinem Ziel mit seinem Volk Israel kommt und auch mit seiner Welt, die er geschaffen hat, also mit uns. Im Gebet wird es ja gesagt, wir sind zwei Gruppen, ne? Auch mit uns. Wir gehen ja da parallel mit. Und dieses Ziel hat er im Voraus angekündigt in der Prophetie, in der Offenbarung seines Wortes. Das hat mal der alte Fritz Friedrich von Preußen gesagt zu seinem General von Zieten: Nenne er mir einen Beweis, dass es Gott gibt. Und da sagt von Zieten: Majestät, die Juden. Und da gab es noch keinen Staat Israel. Da waren die noch assimiliert da waren die noch verstreut unter vielen Völkern. Und trotzdem hat dieser General von Zieten dieses Wunder gesehen, dass die Juden, das ist was ganz Besonderes. Sie sind deswegen besonders, weil sie als Volk ihre Identität bewahrt haben, auch in vielen Ländern zerstreut. Dieses kleine Land ist nur 1,2-mal so groß wie Sachsen. Also mit dem Auto ist man da schnell durch. Ich war selber ein einziges Mal mit meiner Frau einen Tag in Israel. Also sieht man nicht allzu viel, aber die wichtigsten Städten. Und mit dem Autobus ist man da relativ schnell von Nord nach Süd durch. Ne? Und von Ost nach West dauert es manchmal noch weniger. Das sind manchmal bloß 13 Kilometer oder so, habe ich mir sagen lassen. Israel ist ein winziger Staat, auf den Gottes Augenmerk ruht. Und alle Völker zusammen, die sind viel größer, ne? Wenn wir vorhin die Erdkugel hatten, die sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer bei Gott. So sind die Maßstäbe Gottes, ganz andere Maßstäbe als unsere. Oder wie ein Sandkorn auf der Waage. Der Gründung des Staates Israel gingen schreckliche Geburtswehen voraus. Es gab zu allen Jahrhunderten Judenverfolgungen, Pogrome. Durch die Jahrhunderte in Europa, aber auch anderswo in der Welt. Die Juden wurden von der Kirche im Mittelalter als Christusmörder gebrandmarkt. Und Kaiser Karl IV. In Nürnberg, da hat er in Prag residiert, Karl IV., die Karls-Universität gegründet werden. Und auch die Karlsbrücke ist nach ihm benannt. Der hat die Juden geschützt im Mittelalter. Sie müssten dafür Geld bezahlen. Also es war so ein Deal, den die untereinander ausgemacht hatten. Und dann wollte die Stadtbevölkerung von Nürnberg, die wollten die Juden loswerden. Die wollten die Grundstücke, die die Juden hatten, brauchten die selber. Und da waren die Juden im Weg. Und da haben die den Kaiser so lange bearbeitet, bis er ihnen grünes Licht gegeben hatte, dass sie mit den Juden machen konnten, was sie wollten. Und sie haben die alle umgebracht dort in Nürnberg, haben die vertrieben aus ihren Häusern, haben die umgebracht. Das habe ich kürzlich mal bei so einer Ausstellung gelesen, also Judenverfolgung zu allen Jahrhunderten. Absoluter Höhepunkt, Drittes Reich, Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, vielleicht sind unter euch auch Experten da, ich finde in der Bibel keine Stelle, wo ich sagen kann, das würde darauf passen, auf das, was da passiert ist im Dritten Reich. Dass so viele Juden ermordet worden sind. Ich meine, es gibt immer, in der Bibel gibt es ganz viele Stellen. Ich weiß nicht, wo man das anhängen kann. Insgesamt ist es das schlimmste Ereignis, was das Volk der Juden durchmachen mussten im Dritten Reich von Deutschen. Ja. Die Vertreibung der Juden in alle Welt nach der babylonischen Eroberung währte etwas über 2500 Jahre. Und das Wunder ist eben, dass sie noch als Volk ihre Identität bewahrt hatten. Das hatte ich schon gesagt. Was aber immer blieb, auch außerhalb und oder während dieser Jahrhunderte, war die Sehnsucht nach nationaler Wiedergeburt. Und ich habe gelesen, dass so ein Passagruß unter den Juden verbreitet war, nächstes Jahr in Jerusalem. Die Hoffnung hatten die bis zuletzt. Und da gehört was dazu, wenn man 2500 Jahre so eine Hoffnung aufrechterhält. Also da staune ich nur. Aber dann kam die Zeit, dann war die Zeit reif und es deutete sich eine Veränderung an. Theodor Herzl, das war ein Jude, der hat diesen Zionismus mitbegründet, diese zionistische Bewegung. Das ist also eine Bewegung, dass man wieder zurück nach Israel, also in das ehemalige Land Israel, ja, dass man wieder ein Land haben wollte als Volk. Und Theodor Herzl lebte 1860 bis 1904, da ist gar nicht alt geworden, und gründete diese Bewegung. Und der erste zionistische Weltkongress fand 1897 in Basel statt. Ziel war die Errichtung eines Judenstaates in Palästina. Und da hat Herzl am 3. September 1997 in seinem Tagebuch geschrieben, Zitat, fasse ich den Basler Kongress in ein Wort zusammen, dass ich mich hüten werde, es öffentlich auszusprechen. So ist es dieses, Doppelpunkt, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sage, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren, wird es jeder sehen. 50 Jahre danach war es dann tatsächlich so. Das war schon fast eine prophetische Schau. Er hat es nicht mehr miterlebt. Der Plan wurde zum Ende der Besetzung Palästinas durch die Osmanen 1917 verwirklicht, also während des Ersten Weltkrieges, nachdem die Briten, also die Engländer, die Osmanen besiegt hatten. Palästina wurde daraufhin britisches Mandatsgebiet, das heißt, die Briten hatten dort das Sagen. Und das ging dann bis 1948. Und während Kaiser Wilhelm II. Vom Deutschen Reich, bei seinem Besuch 1898 auf einem weißen Pferd in Jerusalem einritt, stieg 1917 der britische Befehlshaber Lord Allenby bei seinem Einzug vom Pferd und soll gesagt haben, wenn Jesus auf einen Esel in Jerusalem einzog, kann ich es nicht hoch zu Ross tun. Das ist auch eine gute Einstellung. 1917 dann gab es die sogenannte Balfour-Erklärung. Und das ist ein ganz wichtiges Dokument. Das ist nur so eine Seite. Also es ist nicht mehr, wie wir hier vor uns haben. Der Außenminister seiner Majestät des Königs von Großbritannien, Lord Balfour, hat diesen Brief geschrieben an einen Lord Rothschild. Das war auch ein Jude, der zu den Zionisten gehörte, ja, zu dieser zionistischen Bewegung. Und die heißt wörtlich übersetzt, diese Erklärung: Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern, mit der Maßgabe, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Lord Balfour hatte einen antiken Vorläufer, den heidnischen König Kyros. Und um die Bedeutung der Balfour-Erklärung für die Entstehung des modernen Staats Israel und dessen Rechte an Israel, am Land Israel zu erklären, hilft eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Juden waren damals nach 70 Jahren im babylonischen Exil in ihr Land zurückgekehrt und bauten Jerusalem wieder auf gegen wachsenden Widerstand und entgegen Angriffen seiner Feinde. Die Juden beriefen sich auf den Erlass des Königs Kyros. Und der regierte schon lange nicht mehr. Und nun beweis mal, ja, dass da was gibt, dass da ein Schriftstück gibt, dass das legitimiert, was sie da machen. Sie schrieben an König Darius, er solle in den Archiven nachschauen lassen, ob es diesen Erlass gibt. Und man fand ihn. Sie haben gewaltige Ordnung gehabt damals in ihren Archiven. Man fand dieses Schreiben oder diese Verlautbarung. Die Balfour-Deklaration hat nur 64 Worte. Die ist ja im Britischen Museum in London wohl aufbewahrt. Hier ist man zu einem Jubiläum. Ist gerade der Besuch von Netanyahu und Premierministerin May in diesem Museum, und sie schauen sich ja diese Urkunde an. Die wurde von der Vorläuferorganisation, also diese Erklärung wurde von der Vorläuferorganisation der UNO als völkerrechtlich bindend anerkannt. Ganz wichtig, weil heute sagen viele, ihr habt überhaupt kein Recht da zu sein, ne? Und das sind so, da gibt's Urkunden, so ähnlich wie beim Kyros, ne? Der hat es aufgeschrieben und die haben es gefunden, ein Glück. Damit konnten sie es beweisen. Und so genauso ist diese Erklärung ein ganz, ganz wichtiges Papier, wo es nur 64 Worte sind. Der Fall der Berliner Mauer übrigens, wer sich noch erinnert, wer es miterlebt hat, den Fall der Berliner Mauer hat auch ein kleiner Zettel ausgelöst, den sich der Herr Schabowski aus seiner Jackentasche rausgekramt hatte. Und da war vielleicht noch ein bisschen kleiner wie diese Erklärung, hat aber eine unwahrscheinliche Wirkung gehabt. Indem er das öffentlich machte, fiel die Mauer. Gibt es manche Parallele, die im Grunde genommen vom Charakter her einfach wunderbar ist zwischen der Geschichte Israels und auch was wir hier in Deutschland miterleben konnten. Ja, manchmal ist Gott auch ironisch, wenn er eine ganze Welt zusammenstürzen lässt aufgrund von so kleinen Zetteln oder Verlautbarungen. Diese Balfour-Erklärung, die fand 1920 Aufnahme in einen Friedensvertrag der Alliierten mit der Türkei. Am 24. Juli 1922 wurde die Deklaration auch in das Völkerbundmandat für Palästina aufgenommen. Die Erklärung spaltete die Gemüter. Die einen sehen in dieser Erklärung den Zeugungsmoment Israels und die anderen das mit Abstand zerstörerischste Dokument bezüglich des Nahen Ostens. Also da steckt Sprengstoff drin in so ein Zettel, ja, so ein Seidepapier. Die jüdische Einwanderung begann in den 1920er Jahren schon und stieg in den 1930er Jahren beträchtlich an. In Sacharja 8, Vers 7 steht: So spricht Yahweh, der allmächtige Gott: Ja, ich werde mein Volk vom Osten bis zum Westen aus allen Ländern heraus retten. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen euch aus allen Ländern einsammeln und euch auf eurem Grund und Boden zurückbringen. Das stand in Sacharja 8, Vers 7, Jahrhunderte vorher, ausgesprochen von Gott. Und wir sind in der glücklichen Lage, dort darauf zurückschauen zu können, dass Gott diese Verheißung längst erfüllt hat. Die Briten stoppten dann die Einwanderungsbewegung 1939 als illegal. Sie haben also dort, wie das heute auch bei uns in Nachrichten ständig ist, Flüchtlingsströme abwürgen, stoppen, eindämmen. Genauso war das dort. Diese Bewegung wurde also von den Briten erschwert und gestoppt und ein ganz großes Problem daraus geworden. Die Juden, die überlebt hatten, die waren heimatlos geworden und sie versuchten nach Palästina einzureisen. Sie wurden zurückgeschickt und erneut in Lagern interniert. Also das muss man sich mal überlegen. Die waren aus dem KZ, viele, ganz viele. Und dann wurden sie wieder hinter Stacheldraht interniert auf Zypern. Manche waren mit Schiffen in Richtung Palästina unterwegs, wurden zurückgeschickt von den Briten. Und sie sind dann wieder nach Deutschland, manche auch woanders hin, und sind dann wieder hinter Stacheldraht gelandet. Hier haben wir mal das sogenannte Schiff, also das Schiff mit dem Namen Exodus. Und um das Drama der Juden der Welt zu zeigen, wurde im Sommer 1947 mit diesem Schiff Exodus ein Zeichen gesetzt. Weltweit wurde über dieses Ereignis berichtet. Und es gab für eine Weltsekunde mehrheitlich Sympathie für die Juden. Sie waren plötzlich in den Schlagzeilen. Dieses Dilemma mit den Juden, dass sie nirgends hingelassen wurden, dass sie nirgends Raum hatten, dass sie hin und her geirrt sind. Und Gott hat für dieses Volk, sein Volk, ein Zeitfenster geöffnet. Ganz kurzes Zeitfenster. Ja, wir haben hier nochmal ein Bild, da sieht man, welche furchtbaren Bedingungen auf dem Schiff geherrscht haben mögen, kann man sich ungefähr vorstellen. Die sind da wochenlang da auf dem Meer gefahren, wollten anlegen, sind zurückgeschickt worden. Und das hat dazu geführt, dass die Weltöffentlichkeit aufmerksam geworden ist auf dieses Problem. Am 14. Mai sollte gemäß UN-Beschluss, also 1948, 14. Mai, am 29., also sollte gemäß UN-Beschluss von November 47 das britische Mandat Palästinas enden. Die Briten wollten sich also zurückziehen, so wie der Herr Trump sich aus Syrien zurückziehen will. Ne? So politisch so eine Situation, die ganz viel verändern wird. Und noch an diesem Tag, an dem gleichen Tag, 14. Mai 1848, an dem gleichen Tag, in diesem winzigen Zeitfenster von ein paar Stunden, kann man sagen, wenigen Stunden, hat man die Chance genutzt, die Unabhängigkeit auszurufen. Ben-Gurion war damals Staatspräsident. Er rief den Staat Israel am 14. Mai aus und wurde erster Ministerpräsident von Israel. Und damit erfüllte sich eine Prophezeiung aus Jesaja 66, Vers 8. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht? Oder eine Nation mit einem Mal geboren? Ja, das dauert alles ein bisschen länger, wenn es um ein Volk geht. Wer hat sowas je gehört? Ich erinnere mich noch 1989, als die Mauer gerade gefallen war, da war ich zu so einer missionarischen Gästetagung in Thüringen, Schloss Schönburg, und dort war ein amerikanischer Bibelschullehrer, und da war noch ganz erfüllt von dem, was da in Deutschland passiert ist, und sagte, mit einer Stelle aus Habakuk, sagt er, wenn es euch verkündigt worden wäre, ihr hättet es nicht geglaubt. Ja? Und so ähnlich war das auch hier. Und das Schlimme, was jetzt hier auf dem Fuß folgte, noch in der nächsten Stunde, also nach Mitternacht, begann der Krieg gegen Israel. Gerade war der Staat ausgerufen, da haben die Feinde Israels sofort Israel angegriffen. 650.000 Juden kämpften ums Überleben. Gegen Armeen aus 5 Staaten, Ägypten, Syrien, Irak, Libanon und Jordanien. Der Krieg dauerte 15 Monate und brachte dem jungen Staat am Ende eine Verdoppelung des bisherigen Territoriums. Am 1949 wurde Israel als 59. Mitglied in die UNO aufgenommen. 1965 nahm Israel und die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen auf. 20 Jahre nach dem Ende des Holocaust. 20 Jahre. Das ist eine Zeit, die so lang auch nicht ist, ne? 20 Jahre. Und das ist, ich finde das so toll, dass das zustande gekommen ist. Ich finde es auch ganz wunderbar, dass Deutschland damals seine Schuld öffentlich bekannt hat. Ich finde es gut, dass Deutschland sich, wie immer ein Journalist gesagt hat, für seine Schande ein Mahnmal in Berlin auf dem besten Filetgrundstück neben Brandenburger Tor hingebaut hat. Das gehört sich so, wenn man so viel Schuld auf sich geladen hat, mindestens. Im Mai, Juni 1967, ich mache einen Sprung, da kann ich mich noch daran erinnern, in den Nachrichten, im Radio, ging ein unheimliches Geplänkel um, Israel auszurotten. Der Nasser, der Präsident von Ägypten, da wollte die Juden alle ins Meer treiben. Das hat er öffentlich geäußert. Und man merkte, da braut sich was zusammen. Die Propaganda der arabischen Staaten, besonders eben von Ägypten, hatte richtig voll aufgedreht. Um den Hass, und das geht ja dort ganz schnell, ne, der Hass, da kriegt er richtig, eine richtige Befeuerung und alle machen mit. Da standen sich 200 Millionen Einwohner aus den Ländern, die ich gerade aufgezählt hatte, gegen 3 Millionen Israelis gegenüber. 200 Millionen gegen 3 Millionen. Riesenübermacht. Und da konnte man sich schon denken, dass es endamulmisch wurde. Ja. Am 4. Juni trat der Irak dem Militärbündnis von Ägypten, Jordanien und Syrien bei und der irakische Präsident Abdurrahman Aref kommentierte, Doppelpunkt, die Existenz Israels ist ein Fehler, der korrigiert werden muss. Dies ist die Gelegenheit, die Schmach auszulöschen, die man uns seit 1948 angetan hat. Unser Ziel ist klar, Israel von der Landkarte wegzufegen. Und dann kam, was die Israelis sich gesagt haben, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich kann mich noch an die Schlagzeilen in der freien Presse erinnern oder in den Nachrichten der DDR. Der Aggressor Israel hat seine Nachbarn angegriffen. Dieser Lügenstaat, da hat es alles umgedreht. Und dann ging es los. Dann kamen jeden Tag Meldungen, wo man einfach nur sagen kann, was hier passiert ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist übermenschlich. Am 5. Juni begann die israelische Luftwaffe mit einem Erstschlag. Das war noch die, Gründungsurkunde verheimlicht. Das ist also ja so nicht ganz so gut. Man kann es eh nicht lesen, es ist Hebräisch. Also ich denke mal, dass niemand hier Hebräisch kann. Ich müsste es vergrößern. Hier ist der Beginn des Krieges. Also da war die erste Meldung war, glaube ich, dass die ägyptische Luftwaffe komplett am Boden zerstört worden ist innerhalb von kurzer Zeit. Das war dieser Erstschlag. Alle anderen haben dann angegriffen wird, haben sich also damit zusammengetan, Ägypten, Jordanien und Syrien. König Hussein von Jordanien ordnete daraufhin den Angriff auch auf Israel an. Und bis zum 11. Juni waren alle arabischen Streitkräfte geschlagen und die Parteien hatten einen Waffenstillstand, wie er durch die UN-Sicherheitsresolution 253 und 236 gefordert wurde, zugestimmt. 200 Millionen, also von der Einwohner vom Potenzial gegen 3 Millionen. Zähneknirschend haben sie zugestimmt. Ost-Jerusalem mit den heiligen Städten wurde erobert. Der Sieg an der Klagemauer, die Soldaten, vor das erste Mal konnten sie hier sein. An der Stätte, wo sie so eine Sehnsucht danach hatten. Nächstes Jahr in Jerusalem, jetzt war es soweit. Ich war damals genau während dieser Woche eine Woche in Schmiedeberg zu einer Bauwoche. Joachim Fucking war dabei, das weiß ich genau. Und wir hatten eine Baustelle, da wurde das Martin Luther King Haus, der Altbau, also der jetzige Altbau, wurde da gebaut. Und wir hatten eine Baustelle in Diepoldiswalde, wo ich zugeteilt war, wo wir ein altes Abbruchhaus zur Materialgewinnung zu bearbeiten hatten. Und wir hatten natürlich keine Gelegenheit, da jetzt hier uns auf dem Laufenden zu halten, während wir auf der Baustelle waren. Aber abends hat dann der Fucking Joachim auf dem Deutschlandfunk alle Nachrichten von jeder Stunde, die Nachrichten abgespielt. Und da war jede Stunde was passiert, was Entscheidendes. Ne? Also das war total spannend. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das hat sich richtig bei mir auch eingefressen, wie die ganze Situation war und dann, welche Wendung das genommen hat. Und da war das doch klar, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Sonst ging das gar nicht. 1973 ging das nicht ganz so gut und glatt aus beim Yom Kippur-Krieg. Israel feierte seinen Feiertag Yom Kippur und alle haben gedacht, da greift uns keiner an. Und da hat es dann doch einen Überfall gegeben. Am 6. Oktober, am Versöhnungstag, begannen die Armeen Syriens und Ägyptens mit einem simultanen Überraschungsangriff auf Israel. Den sogenannten Yom Kippur-Krieg, in dem die israelische Armee zunächst schwere Niederlagen erlitt. Nach 3 Wochen des Kampfes wurden die Invasoren jedoch zurückgeschlagen, das Land zurückerobert und es wurden UN-Friedenstruppen in einigen Gebieten stationiert. Also auch da konnte sich das Blatt noch wenden, weil Gott einfach die Hand im Spiel hatte, weil Gott die Geschichte gelenkt hat. Das kann man jetzt natürlich nur so behaupten, aber wir glauben ja. Und wir liegen da völlig richtig. 1979 schlossen Israel und Ägypten einen Friedensvertrag unter den Sadat, hieß der damals. Das war so ein bisschen, fand den als eine ganz angenehme Figur. Helmut Schmidt hat sich mal mit dem getroffen und auf dem Mosesberg mit dem zusammen resümiert und gebetet. Was auch immer, weiß ich jetzt nicht. Und dieser Sadat, den hat man beim Attentat auch umgebracht. Aber da war für mich eine angenehme, wie ein Friedensunterstützer zumindest, ne? Hat Frieden geschlossen. Und dieser Frieden zwischen Ägypten und Israel hält heute noch. 1987 bis 1993 gab es einen palästinensischen Aufstand, die erste Intifada. 1990 der zweite Golfkrieg. Saddam Hussein feuert Raketen auf Israel ab, das werden sich vielleicht viele noch daran erinnern, wie das passiert ist. Die USA haben Israel Schutz geboten, Schutz zugesagt. Die haben darauf gedrungen, dass Israel in diesen Krieg nicht eingreift, obwohl es angegriffen wurde, sondern dass sie das den Amis, den Amerikanern überlassen, dass die Israel schützen und verteidigen. Das haben sie dann auch gemacht. 1989 begann die Masseneinwanderung von jüdischen Menschen aus der Sowjetunion. Zuvor hatte die Sowjetunion ca. 3 Millionen ausreisewilligen jüdischen Bürgern die Emigration verweigert, beziehungsweise nur gegen Geldzahlungen gestattet. Am 26.10.1994 wurde der Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien unterzeichnet. Das zweite Land, der zweite Nachbar nach Ägypten, hat Frieden mit Israel gemacht, der auch heute noch hält. Ja, und dann kam das Jahr 2000. Ich kann mich noch erinnern, ich war nur mit meiner Frau einen Tag in Israel. Und die Reiseleiterin, die uns in den Bussen begleitet hat, die war so voller Euphorie. Die war in Israel geboren, sprach hervorragend Deutsch, hatte deutsche Eltern. Und die hat sich so gefreut, dass endlich so eine Art Frieden ist. Also es gab keine Terroranschläge. In Bethlehem war ein Neubau von einem großen Parkhaus für die 2000 Jahre Feier Christentum. Da haben sie Feste gebaut. Und dann kam wie über Nacht plötzlich kam die zweite Intifada. Und dann ging der Terrorismus weiter. Und seitdem gab es immer wieder Terrorattacken. Manchmal denken wir, das ist immer wieder dasselbe. Ne? Immer wieder dasselbe, so wie Nadelstiche, aber furchtbar. Und das geht jahrelang schon. Vor allem aus dem Gazastreifen mit diesen Raketenbeschuss, das ist eine schlimme Sache, lästig. Die Leute, die dort wohnen, da muss man sich mal reinversetzen, die ständig in die Bunker fliehen müssen. Ja, ein mächtiger Geheimdienst, viel Polizei und Militär auf den Straßen und dennoch leben die Menschen in Israel seit Jahren mit einer ständigen möglichen Bedrohung. Man muss sagen, Israel ist die einzige Demokratie im ganzen Nahen Osten, steht weithin isoliert bis angefeindet da, obwohl es eine Demokratie ist. Ne? Meint letztlich auf sich selber gestellt zu sein. Ja, Israel rechnet noch nicht mit seinem Gott. Also das Gros der Politik rechnet, glaube ich, nicht mit Gott. Da hört man jedenfalls nach außen nichts. Gibt es zwar auch welche in der Regierungskoalition, orthodoxe Juden, die schon auch gläubig sind, aber bei der Politik ist Israel ganz stark, hat sich auf Amerika, die USA gestützt. Wenn die das jetzt ihren Einfluss zurückziehen, wie es ja Obama schon angefangen hat, dann muss sich Israel mehr oder weniger auf sich selber verlassen und nicht mehr auf andere. Und am besten wäre es, sie würden sich auf Gott verlassen. Das hoffe ich und wünsche ich denen ganz sehr, dass sie diese Kurve kriegen. Aber Gott hat trotzdem seine Hand nie zurückgezogen. Kaum ein Land der Welt schafft es, so oft in den Schlagzeilen zu sein, Weltschlagzeilen wie das kleine Israel. Man hat den Eindruck, die Berichterstattungen über Israel ist selten objektiv, ne? Je nach Quelle. Das muss man auch sagen, man muss selber sich ein Urteil bilden können, wenn man mündig darüber urteilen will. Und ja, da tut es gut, wenn man da mehrere Quellen hat, wo man sich informieren kann. Es gibt auch nicht auf der einen Seite nur die Guten, auf der anderen nur die Bösen. Das gibt es nirgends. In Deutschland grassiert immer so diese Rede, man muss ja Israel mal kritisieren dürfen. Ja. Ich halte nicht viel davon. Wenn Deutschland in der Situation wäre, dass wir täglich bombardiert würden, wäre die Situation völlig anders. Gott benutzt ganz unterschiedliche Menschen zur Erreichung seiner Ziele in der Geschichte. Im Psalm 66,7 heißt es, Gott behält die Völker im Auge. Gott entgeht nichts, auch in der Politik entgeht nichts. Gott behält die Völker im Auge. Ich weiß nicht, wer von euch damals in der Lutherkirche in Chemnitz war, wo Ramon Bennett mit da war, mit Jürgen Bühler zusammen, schon ein paar Jahre her. Da wurde gesagt, das hatte der Ramon Bennett untersucht, hat er auch ein Buch geschrieben. Am Ergehen oder am Verhältnis zu Israel entscheidet sich das Ergehen der Völker, wie wir Israel beurteilen. Und das kann man auch nachprüfen. Die Sowjetunion waren keine Israel-Freunde, im Gegenteil. Die DDR war kein Israel-Freund, sie waren voller Hass und die sind alle eingegangen. Also das sind für mich die beiden Beispiele, weiter brauchen wir gar nicht. Da gibt es noch ganz viel mehr. Interessant, das mal nachzuprüfen. Gott behält die Völker im Auge. Aktuell ist jetzt Jerusalem wieder mehr im Fokus der Weltnachrichten. Jerusalem ist zum Zankapfel der Völker geworden, seitdem der US-Präsident zum Beispiel verkündigt hat, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Andere wenige Staaten sind da gefolgt oder folgen noch. Deutschland hat das abgelehnt. Alleine Trumps Ankündigung löste rasende Proteste in der UNO und gegen Israel am Grenzzaun im Gazastreifen aus. Das wurde so richtig hochgekocht dann von Hamas und ähnlichen Gruppen. Auch die Bundesrepublik Deutschland war unter denen eben, die da nicht mitziehen konnten. Es wäre ein schönes Zeichen gewesen, wenn Frau Merkel hier den Mut gehabt hätte, auch gegen die anderen Staaten der EU zu sagen, ja, Israel hat selber das Recht, seine Hauptstadt zu bestimmen und wir achten das. Die Befreiung Jerusalems im Juni 1967 durch die israelische Armee läutete die letzte Phase der Epoche ein, die Jesus in Lukas 24 als Zeit der Heiden bezeichnete. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Ich habe ganz stark das Gefühl, ich kann das jetzt gar nicht beweisen oder festmachen, aber ich habe ganz stark das Gefühl, dass die Zeit der Heiden langsam zu Ende geht. Dass es in die Richtung geht, dass Gott das erfüllt, was in Israel noch aussteht und dass Jesu Wiederkunft ja, näher ist, als wir vielleicht denken. Die Zeit der Nationen geht ihrem Ende entgegen. Mal sehen, wie es weitergeht, ob sich das noch mehr bestätigt. In Jesaja 40,2, da schreibt der Prophet, die redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Ich habe noch ein Bild von Jerusalem hier. Er redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. In Sacharja 12, 2 bis 3 lesen wir, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum und auch über Judäa, über Juda. Es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und die Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Ja, das ist das, was mich bewegt hat, anzunehmen, die Zeit der Heiden geht langsam zu Ende. Es dreht sich viel um Jerusalem, um diesen Stemmstein. Sacharja 1,14, so spricht der Herr der Herrscher, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. In Kapitel 8, Vers 2, Sacharja spricht Jahwe, ich kehre wieder nach Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen. Das steht alles noch aus. Das hat sich noch nicht erfüllt. Und deshalb wird Israel seine Hauptstadt Jerusalem nicht wieder aufgeben, Klammer dürfen, was Gott betrifft. Ne? Sie ist keine Verhandlungsmasse, auch wenn sie die Welt, wenn die Welt es fordert. Und jeder, der Israel seine Hauptstadt abspenstig machen will, der wird sich verheben. Es wird zum Schaden desjenigen werden. Ich möchte zum Schluss kommen. 70 Jahre Israel, keine friedliche Zeit. Aber trotz aller Kriege und Terror waren 70 Jahre atemberaubende Geschichte Gottes mit seinem Volk. Erfüllung über Jahrtausende alter Prophetie. Gottes Wort ist absolut verlässlich. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Das gilt in der Größenordnung von Staaten. Das gilt auch in unserem persönlichen Leben. Habakuk 2 steht, denn was du schaust, gilt für bestimmte Zeit. Es weist aufs Ende hin, es täuscht dich nicht. Und wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es kommt bestimmt, es bleibt nicht aus. Und wenn es auch so lange dauert, wie hier manche Prophetie gedauert hat. Gott handelt in kurzen oder sehr langen Zeitabschnitten. Prophetien, die 700 vor Christus gegeben wurden, haben sie noch nicht alle erfüllt. Aber ist für uns auch nicht alles immer sichtbar. Das Volk der Juden Israel wird auch als Weltenuhr bezeichnet. Deswegen, man guckt ja immer mal an die Uhr und da ist das sehr, sehr gut, wenn wir auch diesen Blick machen, wenn wir uns da reindenken und Mühe machen, mit Israel uns zu befassen. Alttestamentliche Geschichte, die Geschichten erzählen wir uns oft, predigen wir drüber, die lernen wir. Und was hier abgeht, das ist aktuelle Gottesgeschichte mit seinem Volk. Die Gemeinde tut gut daran, die Ereignisse um diesen Staat Israel aufmerksam zu beobachten. Und da gilt universell, was Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 19, folgende: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Die Voraussagen in Gottes Wort sind absolut zuverlässig. Und nach wie vor gilt 4. Mose 24, Vers 9, wer Israel segnet, den segnet Gott. Ich will segnen, die dich segnen.